Grüß Gott und herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria. In der Spiritualitätssendung begrüßt Sie Veronika Ruf. Passend zum Gedenktag des heiligen Johannes Bosco oder Don Bosco, wie er auch genannt wird, erfahren Sie heute von Pater Dr. Josef Weber aus Benediktbeuern etwas über ein ganz besonderes Projekt dieses großen Heiligen. Sie mögen jetzt etwa an die Gründung des Ordens der Salesianer denken oder auch an sein Engagement für die Arbeiterjugend der Stadt Turin. Nein, wir beschäftigen uns mit einem ganz anderen Projekt. Dazu hat er auf ganz ungewöhnliche Weise den Auftrag erhalten. Und es hat ziemlich außergewöhnliche Wunder der Vorsehung gebraucht, um es zu realisieren. Don Bosco sollte eine Kirche bauen. Seine Auftraggeberin war keine geringere als die Mutter Gottes selbst. Deshalb benannte Don Bosco die Kirche dann auch nach ihr. Es ist die Maria-Hilf-Basilika in Turin. Doch ich will Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht schon zu viel verraten. Pater Dr. Josef Weber wird uns darüber berichten, wie es zum Bau dieser Kirche kam, welche außergewöhnlichen Ereignisse damit verbunden waren und welchen Stellenwert diese Kirche für Don Bosco und die Menschen seiner Zeit hatte. Ich darf ihn an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott, Pater Weber. Ja, Pater Weber.
Ja.
Ich freue mich, dass Sie bei uns auf Sendung sind. Und bevor wir gleich in den Vortrag einsteigen, darf ich Sie unseren Hörern vorstellen. Sie gehören dem Orden der Salesianer Don Boscos an. Sie stammen aus Österreich, sind in Linz geboren und in Grein an der Donau aufgewachsen. Bei Salesianern waren Sie dann in der Schule und haben sich mit 18 Jahren entschieden, in den Orden einzutreten. 1991 kamen Sie zum Studium der Sozialpädagogik und Theologie nach Benediktbeuern. Dann sind Sie nach Rom gegangen, haben dort promoviert und sind dann nach Benediktbeuern zurückgekehrt. Seither lehren Sie christliche Spiritualität und biblische Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Salesianer in Benediktbeuern. Dort haben Sie von 1983 bis 1990 das Institut für Salesianische Spiritualität aufgebaut. Dann ab 1993 hatten Sie die Verantwortung für den Aufbaukurs Religionspädagogik inne und seit 2002 sind Sie Beauftragter für die Zusatzqualifikation Religionspädagogik. Sie sind sozusagen ein Allround-Theologe, der in ganz verschiedenen Bereichen tätig sind. Sie sind nämlich auch bei zahllosen Exerzitienkursen, Besinnungstagen und Fortbildungsveranstaltungen zu hören. Und es freut mich, dass Sie heute bei Radio Horeb sind, dass Sie uns Ihren Vortrag schenken mögen. Und da wollen wir auch gleich beginnen. Er hat den Titel Don Bosco und die Maria-Hilf-Basilika in Turin. Bitte, Pater Weber.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wer heute nach Turin kommt, um die Stadt zu besichtigen, sollte unbedingt auch drei der bedeutendsten Kirchen der Stadt besuchen. Da ist zunächst einmal der Dom, die Kathedrale der Erzdiözese Turin. Sie birgt die kostbarste Reliquie der Stadt, das Turiner Grabtuch. Sehenswert ist außerdem die Basilika Santa Maria Consolata, Maria vom Trost auf Deutsch. Sie war über Jahrhunderte hinweg die Wallfahrtskirche der Turiner Bürger und wird von ihnen einfach Consolata genannt. Sie ist ein herrlicher Barockbau, vor dessen Gnadenbild viele Gläubige knien, um im stillen Gebet ihre Sorgen und Anliegen vor Gott zu bringen. Die dritte Kirche befindet sich im Stadtteil Valdocco, in unmittelbarer Nähe der Consolata. Es ist die prächtige Maria-Hilf-Basilika, die Kirche Don Boscos. Vor etwa 150 Jahren hat sie der Jugendapostel von Turin erbauen lassen. Am heutigen Gedenktag des heiligen Johannes Bosco möchte ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, die Gründungsgeschichte dieser Kirche erzählen. Sie ist eng verwoben mit dem Glaubensweg Don Boscos und mit seiner großen Verehrung zu Maria, der Helferin der Christen. Doch beginnen wir ganz von vorne. Die Mutter Gottes ist aus dem Leben Don Boscos nicht wegzudenken. Schon als kleiner Junge betete er täglich dreimal den Engel des Herrn und auch täglich den Rosenkranz. Als er seine Zauberkunststücke aufführte, verlangte er von den Kameraden als Eintrittskarte ein Ave Maria. Im Berufungstraum des Neunjährigen offenbarte sich ihm Jesus mit den Worten: Ich bin der Sohn jener Frau, die dreimal am Tag zu grüßen deine Mutter dich lehrte. Beim Eintritt ins Priesterseminar verfasste er 7 Vorsätze und er schreibt dazu: Ich habe mich vor ein Bild der seligen Jungfrau gestellt und ihr ausdrücklich versprochen, diese Vorsätze zu halten, koste es, was es wolle. Nach seiner Priesterweihe konnte er seine 2. heilige Messe am Altar der Konsulate feiern. Hier blickte er auf zu jener Frau, die 17 Jahre zuvor im Traum zu ihm gesagt hatte: Giovanni, werde demütig, tüchtig und stark. Als er am 8. Dezember 1841 dem aus Asti stammenden 16-jährigen arbeitslosen Jugendlichen Bartolomeo Garelli begegnete und mit ihm sein Jugendwerk begann, kniete er sich nieder und betete mit dem Jungen ein Ave Maria. 45 Jahre später sagte er zu seinen Mitbrüdern: Aller Segen, den wir vom Himmel empfangen haben, ist die Frucht dieses ersten Ave Maria, das ich mit Eifer und in rechter Absicht mit Bartholomä gebetet habe. In seiner Jugend verehrte Don Bosco Maria vor allem als Trösterin der Betrübten, als Consolata. Ihr Bild war in den Dorfkirchen des Piemont weit verbreitet. Auch in der Heimatkirche Don Boscos in Castelnuovo ist es bis zum heutigen Tag zu finden. Als er später, ab 1848, in Turin sein Jugendwerk aufbaute, stellte er seine Buben ganz unter den Schutz der Maria Immaculata. 1854 wurde ja in Rom das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens feierlich verkündet. Dieses weltkirchliche Ereignis war für Don Bosco und für seine Buben ein großer Festtag. Wie kam es nun, dass Don Bosco ab 1863 begann, die Mutter Gottes immer mehr als Helferin der Christen anzurufen? 3 Motive veranlassen ihn dazu. Erstens, im Jahre 1863 vergoss sein Muttergottesbild in der Nähe von Spoleto in Mittelitalien menschliche Tränen und die Zeitungen in ganz Italien berichteten darüber. Don Bosco war davon tief betroffen. Dieses wunderbare Bild trug den Titel Maria Auxilium Christianorum, Maria Helferin der Christen. Der Jugendapostel erzählte seinen Buben von diesem weinenden Marienbild mit tiefer Ergriffenheit. Im selben Jahr 1863, es war am 30. Mai, berichtete er seinem Buben nach dem Abendgebet von einem seltsamen Traum, den er wenige Tage zuvor hatte und der ihm sehr nahe ging. Don Bosco steht auf einer Klippe. Er sieht ein weites Meer vor sich, auf dem sich unzählige Kriegsschiffe zu einer großen Schlacht vorbereiten. Vor diesen Kriegsschiffen sieht er ein großes, herrliches Schiff, an dessen Bug der Papst steht. Und als dieses Schiff immer mehr in Not gerät und von den feindlichen Schiffen bedrängt wird, tauchen 2 Säulen aus dem Meer auf. Auf der linken Säule der kleineren ist die Statue der Mutter Gottes zu sehen und darunter in großer Schrift Auxilium Christianorum, Helferin der Christen. Und auf der rechten Säule, der mächtigeren, der größeren, ist eine leuchtende Hostie zu sehen und darunter die Schrift Salus Credentium, Heil der Glaubenden. In der Verehrung der Mutter Gottes als Helferin der Christen und in der Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten sieht Don Bosco nun die zwei großen Rettungsanker für die Kirche und für sein Jugendwerk. Und schließlich drittens, eines Tages sagte Don Bosco zu Don Caliero, einem seiner engsten jugendlichen Mitarbeiter: Bis jetzt haben wir mit großer Feierlichkeit das Fest der unbefleckten Empfängnis begangen, denn an diesem Tag hat unser Jugendwerk seinen Anfang genommen. Aber die Mutter Gottes will, dass wir ihr zu Ehren eine größere, eine schönere, eine herrlichere Kirche bauen und dass wir sie unter dem Titel Helferin der Christen verehren. Die Zeiten sind hart, sie sind dunkel und sie sind traurig. Und wir bedürfen wirklich ihrer Hilfe, um den katholischen Glauben zu wahren und zu verteidigen. Dies wird die Mutterkirche unserer zukünftigen Kongregation sein und der Mittelpunkt, von wo aus alle anderen Werke zum Wohle der verlassenen und armen Jugendlichen ausgehen werden. Lange vor dem Bau der Mariahilfbasilika sah Don Bosco in 4 Träumen ihre Entstehung voraus. Genau 20 Jahre vor ihrer Grundsteinlegung, es war am 2. Oktobersonntag 1844, wurde ihm zum ersten Mal dieses Heiligtum der Mutter Gottes im Traum gezeigt. Don Bosco war damals erst seit 3 Jahren Priester, voller Tatendrang und Leidenschaft für junge Menschen. Doch an jenem Sonntag erfüllte ihn eine dumpfe Traurigkeit, da man seinem Vorhaben, ein Werk für junge Menschen zu errichten, viele Hindernisse in den Weg gelegt hatte. Doch lassen wir Don Bosco selber erzählen. Am zweiten Sonntag im Oktober des Jahres 1844 sollte ich meinem Buben mitteilen, dass das Oratorium, also unser Jugendzentrum, verlegt werden müsse. Aber ich wusste selber noch nicht, wohin. Am Vorabend ging ich mit unruhigem Herzen schlafen. In der Nacht hatte ich einen Traum, der mir wie eine Fortsetzung jenes Traumes schien, den ich mit 9 Jahren hatte. Ich befand mich wieder inmitten einer Menge von Ziegen, Schafen, Hunden und Wölfen. Alle diese Tiere machten einen Lärm und ein Geheul, dass sie auch dem mutigsten Angst einflößten. Ich wollte schon Reis ausnehmen, als wieder jene himmlische Frau erschien, die ich auch damals schon sah. Diesmal war sie wie ein Hirtenmädchen gekleidet. Sie lud mich ein, ihr zu folgen. Wir gingen voran und die seltsame Herde folgte uns nach. Unterdessen hatten sich schon viele dieser Tiere in sanfte Lämmer verwandelt. Wir machten 3-mal Halt. Die Zahl der Lämmer wurde immer größer. Ich war schon müde und wollte mich setzen, doch das Hirtenmädchen drang in mich, den Weg fortzusetzen. Nach einer kurzen Strecke befanden wir uns in einem großen, geräumigen Hof, der von Säulenhallen umgeben war und an dessen Ende eine wunderschöne Kirche stand. Die Tiere hatten sich schon zu 4/5 in Lämmer verwandelt und ihre Zahl war außerordentlich groß geworden. Da sah ich, wie junge Hirten herbeikamen und sich dieser Tiere annahmen. Aber sie blieben nicht lange. Und nun ereignete sich etwas Seltsames. Viele von den Lämmern verwandelten sich in Hirtenjungen, die sich der Tiere annahmen und sie auf die Weide führten. Auch gingen sie in die Straßen und Gassen der Stadt Turin, um andere Tiere herbeizuführen, die sich ebenfalls in Lämmer verwandelten. Ich wollte fortgehen, denn es schien mir Zeit, zur Heiligen Messe zu sein. Doch das Hirtenmädchen hielt mich zurück und bat mich, meinen Blick nach Süden zu richten. Ich schaute hin und sah nichts als ein weites Feld, auf welchem Kartoffeln, Rüben, Buchweizen und anderes angebaut war. Ich wandte mich wieder an meine Begleiterin und fragte sie, was sie damit wolle. Doch sie sagte: Schau noch einmal ganz genau hin. Ich blickte wieder hin und nun sah ich eine herrliche Kirche. Ein Orchester, Instrumentalmusik, ein Sängerchor luden mich ein, das Amt zu singen. Im Innern dieser Kirche sah ich ein breites, blendend weißes Band, auf dem mit großen goldenen Buchstaben geschrieben stand: Hic Domus Mea, Inde Gloria Mea. Hier ist mein Haus, von hier wird meine Herrlichkeit ausgehen. Ich wollte meine Begleiterin fragen, was dies alles zu bedeuten habe, doch sie antwortete mir: Du wirst alles verstehen, wenn du mit leiblichen Augen sehen wirst, was du jetzt im Traum geschaut hast. Als ich dann noch erwidern wollte, dass ich doch nicht schlafe, sondern alles jetzt schon mit leiblichen Augen sehe, läutete es zum Angelus und ich wachte auf. Dieser Traum ermutigte Don Bosco außerordentlich, denn das, was er im Traum sah, sollte sich genauso verwirklichen. Sein Oratorium entwickelte sich rasch, von Woche zu Woche wuchs die Zahl der Jugendlichen, die bei ihm anklopften und die er in sein einfaches Haus aufnahm. In dieser Anfangszeit hatte er aber nicht nur den Schutz des Himmels spürbar erfahren, sondern auch Bedrängungen und Angriffe dunkler Mächte aushalten müssen. Wo das Licht aufstrahlt, zeigen sich immer auch dunkle Schatten. Nachts erfüllte ein unausstehlicher Lärm sein Zimmer, als würden große Mühlsteine umhergerollt. Das Getöse raubte ihm den Schlaf, er konnte einfach keine Ruhe finden. Sein Beichtvater riet ihm, den Dachboden mit Weihwasser zu besprengen. Doch es half nichts. Da kam Don Bosco die rettende Idee, ein Muttergottesbild auf den Speicher anzubringen. Er tat es und siehe da, von diesem Augenblick an war es wieder ganz ruhig im Haus. Wiederum war es die Mutter Gottes, die ihm dadurch ein Zeichen ihres Wohlwollens und ihres besonderen mütterlichen Schutzes gegeben hat. Die Entstehung der Marie-Hilf-Basilika zählt zu den wundervollsten Ereignissen im Leben Don Boscos. Er selber sagte einmal: Maria edificavit sibum sibi domum. Maria hat sich selber ein Haus gebaut. In einem weiteren Traum bezeichnete ihm die Mutter Gottes genau den Ort, an dem die Kirche entstehen sollte. Es war jene Stelle, an der im 3. Jahrhundert die Märtyrer der Tippaischen Legion, Adventor und Octavius, ihr Martyrium erlitten. Dieser Ort war vom Oratorium durch eine öffentliche Straße getrennt. Eine erste Schwierigkeit also, dass er mit dem Stadtbauamt Verhandlungen aufnehmen musste, um diese Straße zu verlegen. Den Auftrag für den Bau der Kirche übertrug er dem Architekten Antonio Spezia. Dieser entwarf einen Plan in Form eines lateinischen Kreuzes und mit diesem Plan wurde Don Bosco beim Stadtbauamt vorstellig. Doch die Beamten schüttelten nur den Kopf. Sie glaubten in Don Bosco einen Phantasten vor sich zu haben. Außerdem ließen sie ihn wissen, dass der Titel Helferin der Christen nie und nimmer genehmigt würde. Na gut, entgegnete ihnen Don Bosco, dann nenne ich sie halt ganz einfach Kirche in Valdocco. Die Beamten ließen nicht locker. Woher wollen sie so viel Geld aufbringen? Die Kirche kostet mindestens 1 Million Lire. Ach, das überlassen Sie nur mir, antwortete Don Bosco. Ich verlange von Ihnen ja kein Geld. Ich wünsche von Ihnen bloß die Genehmigung meines Planes. Als nach vielem Hin und Her der Plan endgültig genehmigt war, begab sich Don Bosco wiederum zum Stadtbauamt und erklärte, dass er nun doch am ursprünglichen Titel Helferin der Christen unbedingt festhalten werde. Der Beamte war außer sich. Ich hätte nie geglaubt, dass ein Priester so hartnäckig sein kann. In aller Ruhe erwiderte ihm Don Bosco: Sie wollten den Titel nicht genehmigen und haben ihn nicht genehmigt. Ich wollte der Kirche diesen Titel geben und ich werde ihn ihr geben. So können wir doch beide zufrieden sein. denn wir beide haben unseren Willen durchgesetzt. Die feierliche Grundsteinlegung erfolgte am 27. April 1863. Hunderte Jugendliche säumten den Platz, auf dem sie errichtet werden sollte. Die höchsten Vertreter der Stadt waren anwesend, ebenso Prinz Amadeus von Savoyen mit seinem ganzen Gefolge. Die Zeremonie nahm der Bischof von Susa vor. Das Gründungsdokument wurde mit mehreren Mariahilfmedaillen in einen Stein eingemauert und dieser an den Ort gebracht, an dem sich 4 Jahre später der mächtige Bau der Mariahilfbasilika erheben sollte. Zu Beginn der Baumaßnahmen hatte Don Bosco nur etwa 40 Cent in seinem Geldbeutel. Diese 40 Cent gab er dem Architekten sozusagen als Anzahlung. Mit einem verschmitzten Lächeln meinte er: Seien Sie nur unbesorgt. Die Mutter Gottes wird das nötige Geld für den Bau der Kirche herbeischaffen. Ich bin nur Ihr Handlanger. Und diese Worte sollten sich bald bewahrheiten. Schon 2 Wochen später brauchte Don Bosco 1000 Franken, um den Arbeitern ihren Lohn auszuzahlen. Doch die Kasse war leer. Da erinnerte sich Don Bosco an eine schwerkranke, adelige Frau, die ihm bei seinem letzten Besuch versicherte: Wenn ich auch nur ein paar Schritte von meinem Bett machen könnte, wäre ich bereit, dafür jedes Opfer zu bringen. Don Bosco suchte sie auf und fragte sie: Werden Sie alles genauso tun, wie ich es Ihnen auftrage? Gut, dann beginnen Sie noch heute mit einer Novene zu Maria, der Helferin der Christen. Was muss ich denn da beten? Beten Sie 9 Tage lang täglich 3 Vaterunser, Ave Maria und Ehre sei dem Vater, sowie das Gegrüßet seist du Königin. Das werde ich sofort tun. Und was kann ich sonst noch verrichten? Ja, wenn Sie wollen, geben Sie eine Spende für die Kirche, die jetzt im Waldocco gebaut wird. Als Don Bosco die Kranke am 9. Tag besuchte, kam ihm die Haushälterin entgegen. Die Herrin ist schon gesund, sie war bereits 2-mal in der Kirche, um Gott für ihre Heilung zu danken. Don Bosco trat ein und fand die Frau tatsächlich völlig gesund vor. Mit den Worten: Es ist das Erste, das ich gebe, aber es soll nicht das Letzte sein, überreichte ihm die Genesene ein kleines Bäckchen. Als Don Bosco es zu Hause öffnete, fand er darin 1000 Franken in Gold, genau die Summe, die er für die Auszahlung der Arbeiter brauchte. Obwohl Don Bosco die geheilte Dame bat, nichts davon in der Öffentlichkeit zu erzählen, verbreitete sich diese Krankenheilung in Windeseile in der ganzen Stadt. Viele kamen darum zu Don Bosco mit der Bitte, er möge mit ihren Anliegen zur Helferin der Christen gehen. Sie alle waren auch bereit, die entsprechende Novene zu beten und ein kleines finanzielles Opfer entsprechend ihren Möglichkeiten zu geben. Hier könnte man nun einwenden: Don Bosco hätte seine Heilungsgabe benutzt, um die Kirche zu finanzieren. Dem war aber nicht so. Vielmehr wies er energisch und entschieden alle in die Schranken, die in ihm so etwas wie einen Wunderheiler oder Heiligen sahen. Immer und immer wieder verwies er einzig auf Maria, die Helferin der Christen. Sie will diese Kirche und sie wird diese Kirche auch bezahlen. Er verstand sich nur als ein Werkzeug, dessen sie sich bediente. Und tatsächlich wurde die ganze Mariahilfbasilika ausschließlich von Spenden der Gläubigen finanziert. Von den zahllosen wunderbaren Heilungen, die während des Baus der Mariahilfbasilika geschahen und von denen auch italienische Tageszeitungen berichteten, seien hier nur noch 2 angeführt. Im September 1866 war Don Bosco wieder in großer finanzieller Notlage. Es sollte die Kuppel der Kirche fertiggestellt werden. Die Stützpfeiler waren bereits errichtet, doch die Arbeit stockte, denn es fehlte das Geld für das Baumaterial und auch für die Arbeiter. Ratlos und entmutigt saßen Don Bosco und der Baumeister zusammen und sie entschlossen sich, die geplante Kuppel durch ein einfaches Tonnengewölbe zu ersetzen. Da klopfte es und in der Tür stand der 83-jährige Antonio Cotta. Wenige Tage zuvor hatte Don Bosco ihn in seiner Turiner Wohnung besucht. Schwer krank lag er in seinem Bett, ergriff die Hand des Jugendapostels und flüsterte: Don Bosco, ich muss sterben. Darauf Don Bosco: Das glaube ich nicht, denn die Mutter Gottes braucht sie noch. Sie müssen ihr beim Kirchenbau helfen. Ach, das würde ich sehr gerne tun, doch meine Kräfte verlassen mich. Und was würden Sie tun, wenn Ihnen die Mutter Gottes die Gnade der Heilung erwirkte? Ich würde 6 Monate hindurch jeden Monat 2000 Lire spenden. Gut, sagte Don Bosco, ich gehe jetzt zu meinem Buben zurück und lasse für sie beten. Auch ich werde die mächtige Jungfrau bitten. Er spendete ihm den Maria-Hilfssegen und verabschiedete sich. Nun stand der Geheilte im Vorzimmer Don Boscos und überreichte ihm die ersten 2000 Lire für die Kuppel. Pünktlich brachte er auch in den folgenden Monaten den versprochenen Betrag. Im Mai 1867 war Don Bosco wieder einmal auf Betteltour unterwegs. Er hielt sich gerade in Caramagna Piemonte in der Provinz Cuneo auf. Don Bosco predigte zum Fest der Auffindung des Heiligen Kreuzes in der Dorfkirche. Nach dem Mittagessen versammelten sich viele vor dem Pfarrhaus, die von ihm gesegnet werden wollten. Unter denen war auch eine alte Frau, die sich ganz mühsam auf 2 Krücken herangeschleppt hatte. Don Bosco ging auf sie zu und fragte: Was wollen Sie denn, gute Frau? Ich bitte nur um Ihren Segen. Haben Sie Vertrauen zur Mutter Gottes? Beten Sie auch zu ihr? Ich kann nicht beten. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Nun, dann beten wir eben gemeinsam. Knien Sie hier nieder. Aber Don Bosco, ich kann seit Jahren nicht mehr knien. Ach, das macht nichts. Knien Sie nur hier nieder. Die alte Frau machte einige ungelenke Bewegungen. Da zog ihr Don Bosco die Krücken unter den Armen weg und sagte: Nein, nein, nicht so. Knien Sie ordentlich nieder. Unter den etwa 600 anwesenden Gläubigen herrschte atemlose Stille. Die Frau kniete nun wirklich hin, ohne zu wissen, wie er war, und betete mit Don Bosco 3 Vaterunser und gegrüßet seist du Maria. Dann erhob sich die Frau. Sie war von allen Schmerzen befreit. Don Bosco legte ihr die Krücken auf die Schultern und sagte: So, und jetzt gehen Sie nur nach Hause und danken Sie Gott und Maria, der Helferin der Christen, für die Gnade, die Ihnen zuteil geworden ist. Aber auch diese Begebenheit findet sich unter den außergewöhnlichen Vorkommnissen, die den Kirchenbau begleiteten. Ein armer Obsthändler kam eines Tages und wollte auch seinen Beitrag zur Kirche leisten. Er ließ den Bauleiter rufen und übergab ihm alle Äpfel und Birnen, die er auf seinem Karren hatte, damit er sie unter die Arbeiter verteile. Und wie er sagt, um das Werk zu vollenden, ließ er sich einen großen, schweren Stein auf die Schulter heben, den er schweißtriefend auf das hohe Gerüst hinaufschleppte. Oben angelangt, rief der Obsthändler erfreut aus: Jetzt sterbe ich gerne, denn ich dürfte einen kleinen Beitrag zum Bau dieser Kirche leisten.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Sendereihe Spiritualität. Pater Dr. Josef Weber von der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern spricht über Don Bosco und die Maria-Hilf-Basilika in Turin. Der heilige Johannes Bosco, so haben wir gehört, hatte eine große Verehrung für die Mutter Gottes als der Hilfe der Christen. Von ihr erhielt er auch den Auftrag, eine große Kirche zu bauen. Die Finanzierung ließ Don Bosco ihr, denn er selbst hatte nur wenige Lire in der Tasche. Es geschahen ungewöhnliche Dinge, die den Bau der Kirche vorantrieben. Hören wir nun weiter, Pater Weber.
Der Bau der Mariahilfbasilika ging dank des wunderbaren Eingreifens Mariens zügig voran. Aber ein wichtiger Gedanke beschäftigte Don Bosco: das Hochaltarbild. Für die Ausführung des Hochaltarbildes konnte er den bekannten Turiner Maler Tommaso Lorenzone gewinnen. Als Don Bosco zum ersten Mal dem Künstler seine Vorstellung von dem Bild kundtat, war dieser außer sich vor Bewunderung. Hocherhaben, so begann Don Bosco, inmitten vieler Engelchöre soll Maria thronen. Umgeben von den Aposteln, Propheten, Märtyrern, Jungfrauen und Bekennern, müsste auf dem Bild Platz finden. Und ganz unten alle Völker der Erde, die zur Himmelskönigin bittend ihre Hände erheben. Don Bosco sprach mit Begeisterung und bezeichnete alle Einzelheiten so genau, als ob er das Bild schon vor Augen habe. Der Künstler holte tief Luft. Und wo wollen Sie dieses Bild aufstellen? In der neuen Kirche natürlich. Und wo sollte es dort seinen Platz haben? Um ein solches Bild zu malen, müsste ich ja auf den Schlossplatz gehen. Don Bosco sah ein, dass sich seine Idee nicht verwirklichen ließ. Man einigte sich schließlich, in der Mitte Maria als Helferin der Christen darzustellen, umgeben von einigen Engeln, Aposteln und Evangelisten, und am unteren Bildrand sollte das Oratorium und Turin zu sehen sein. Der Künstler mietete den größten Saal des Palastes Madama in Turin und begann sein Werk, an dem er insgesamt 3 Jahre arbeitete. Eines Tages, so erzählte ein Priester des Oratoriums, kam ich in den Arbeitssaal, um das Bild anzuschauen. Der Künstler stand auf dem Gerüst und machte die letzten Pinselstriche auf dem Antlitz der Mutter Gottes. Er hatte mein Eintreten nicht bemerkt. Nach einer kleinen Weile stieg er von der Staffelei herab und als er mich sah, nahm er mich beim Arm und führte mich an eine Stelle, von wo aus man das Antlitz der Mutter Gottes genau betrachten konnte. Schauen Sie nur, sagte er, wie schön sie doch ist. Eine unsichtbare Hand hat die meine geführt. Dieses Werk ist nicht mein Werk. Sagen Sie Don Bosco, dass das Bild ganz nach seinen Vorstellungen ausfallen wird. Als das Bild in die neu erbaute Kirche gebracht und über dem Hochaltar aufgestellt wurde, fiel der Künstler auf seine Knie und weinte voll Dankbarkeit. Das größte Kunstwerk der Kirche ist zweifellos dieses gewaltige Bild. Es zeigt Maria, die Helferin der Christen, in ein Lichtermeer gehüllt, gleichsam auf einem Wolkenthron. Sie ist in einem Mantel gehüllt und von einer Engelschar umgeben. Mit ihrer Rechten hält sie das Zepter, ein Symbol der Macht, als wollte sie die Worte des Evangeliums wiederholen: Großes hat er mir getan, der Mächtige. Mit der Linken hält sie das Kind, das seine Hände öffnet, als wolle es seine Gnaden und seine Barmherzigkeit jenen schenken, die sich bittend an seine Mutter wenden. Auf dem Haupt trägt Maria ein Diadem oder eine Krone, die sie als Königin des Himmels und der Erde ausweist. Von oben fließt ein heller Lichtstrahl auf ihr Haupt. In ihm sind die Worte geschrieben: Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Schließlich finden wir am unteren Bildrand die Stadt Turin und Gläubige, die der Jungfrau für die erhaltenen Gnaden danken. Der Bau der Kirche zählt zweifelsohne zu den wunderbarsten Ereignissen im Leben Don Boscos. Er selber bekannte ja, Maria edificabit sibi domum. Maria hat sich selber ihr Haus erbaut. Aus keiner Zeit sind so viele Krankenheilungen berichtet, die durch Don Bosco geschahen, wie aus den Jahren der Errichtung dieser Kirche. Im überdimensionalen Hochaltarbild schaut die Helferin der Christen gütig und barmherzig auf die vielen Beter. Nun stand die Marie-Hilf-Kirche vor ihrer Vollendung. Es fehlten nur noch die sakralen Einrichtungsgegenstände. Wie von einer unsichtbaren Hand geführt, brachten zahlreiche Personen genau das, was noch fehlte. Ein Professor schickte einen herrlichen Kelch, eine Dame brachte Messgewänder und Kirchenwäsche, ein Herr aus Turin besorgte die Altarleuchte und das Kreuz, ein Wohltäter aus Florenz dachte an die Kerzen. Alles kam in kurzer Zeit zusammen, sogar die Seile für die Glocken. Und nichts war doppelt vorhanden. So dass der Erzbischof von Mondovì, Monsignore Ghilardi, ausrief: Wer hier nicht das sichtbare Eingreifen Gottes sieht, der ist wie einer, der das Sonnenlicht am Mittag leugnet. Am 9. Juni 1868 wurde die Kirche durch Erzbischof Riccardi von Turin feierlich eingeweiht. Eine ganze Woche dauerte das Fest. Bei dieser Gelegenheit wurde Don Bosco von seinen Mitbrüdern gefragt, warum er denn keine Marie-Hilf-Statue, sondern eine Immaculate-Statue auf der Kuppel anbringen ließ. Er erwiderte ihnen: Für euch Salesianer die Immaculata, für das Volk und die Jugendlichen die Helferin der Christen. Papst Pius XI., der als Kaplan Don Bosco einmal besuchte, erklärte später, dass jeder Stein dieser Kirche Zeugnis gebe von einem Wunder der Mutter Gottes. Für die Einweihung hatte Don Bosco eine kleine Schrift verfasst, in der er die Wohltaten Mariens pries, die so viele Menschen während des Baus der Kirche erfahren durften. Mit der Einweihung dieser prächtigen Kirche wollte Don Bosco auch die Intention verbinden, die Maria-Hilf-Verehrung im ganzen Piemont zu verbreiten. Es sollte ein Fest für seine Jugendlichen und für das ganze gläubige Volk werden. Mehr als 1000 Buben aus den verschiedenen Salesianerschulen in und um Turin nahmen an den Feierlichkeiten teil. Viele von ihnen beteiligten sich in Chören, in Musikkapellen, beim Altardienst oder als Ordnungskräfte. Drei Chöre gestalteten den Festgottesdienst. Dazu wurden 200 Sopranstimmen, 150 Tenor- und 150 Bassstimmen aufgeboten. Schon in den Tagen zuvor standen die Gläubigen an den vielen Beichtstühlen Schlange, um sich auf den hohen Festtag vorzubereiten. Ab 5.30 Uhr wurden die ersten heiligen Messen in der neuen Kirche gefeiert. Der Festgottesdienst begann um 10 Uhr und dauerte an die 3 Stunden. Danach wurde um die Basilika herum ein fröhliches Fest gefeiert. Don Bosco dachte natürlich auch an das leibliche Wohl. Viele Geschäftsleute aus dem Piemont, aber auch aus Ligurien und aus der Lombardei spendeten Brot und Käse, Wurst, Eier und Fleisch, Fische und Kuchen in allen Variationen, dazu Limonade, Bier und Wein. Ein Turiner Konditor ließ es sich nicht nehmen, mehr als 10.000 Pralinen mit dem Bild der Mutter Gottes herzustellen. Die Turiner Tageszeitung Unità schrieb: Typisch Don Bosco, es fehlte an nichts. Ein großartiges Fest für die Madonna, ein buntes Fest für alle Gläubigen. Frohe Gesichter und dankbare Herzen überall. Die Kirche Don Boscos, die Marie-Hilf-Basilika, ist heute eine der größten und schönsten Kirchen Turins. Sie ist eine der größten Wallfahrtskirchen in ganz Norditalien. Von 2004 bis 2007 wurde sie generalsaniert, sodass sie heute im neuen Glanz erstrahlt. Wer die Kirche betritt, ist zunächst überwältigt von dem überdimensionalen Altarbild mit der Gestalt Marias, der Helferin der Christen. Auf dem ersten rechten Seitenaltar befindet sich der Glasschrein ihres Gründers, des heiligen Johannes Bosco. Zu seiner Seligsprechung 1929 wurde sein Leichnam vom Stadtteil Valsalice hierher in seine Kirche gebracht. In der zweiten Seitenkapelle befindet sich der Sarkophag der heiligen Maria Domenica Mazzarello, der Mitbegründerin der Don Bosco-Schwestern. Auf der gegenüberliegenden Seite werden die sterblichen Überreste des heiligen Domenico Savio aufbewahrt und der Altar des heiligen Josef vervollständigt die Seitenaltäre der Basilika. In der Unterkirche befindet sich eine große Reliquienkapelle. In ihr haben die ersten Generalobern der Salesianer Don Boscos ihre letzte Ruhestätte gefunden, unter ihnen der selige Michael Ruhr und der selige Philipp Rinaldi. In ihr befinden sich auch Gedenkstätten und Erinnerungsstücke der seligen Laura Vicuña und der ersten Salesianer-Märtyrer, des heiligen Bischofs Luigi Versilia und des heiligen Callisto Caravaggio, die in China 1930 den Märtyrertod erlitten. In dieser Unterkirche ist außerdem jener Ort zu sehen, wo 1844 die Mutter Gottes Don Bosco erschien und ihm die zukünftige Kirche zeigte. Im vorderen Teil der Basilika befindet sich eine wunderbare Maria-Hilf-Statue. Diese Statue wird jedes Jahr am 24. Mai, dem Maria-Hilf-Fest, in einer feierlichen Prozession durch die Straßen Turins getragen, begleitet von allen Gruppen der Don Bosco-Familie und von unzähligen Gläubigen. Genau über dieser Maria-Hilf-Statue ließ Don Bosco 1868 sozusagen als letzten Handgriff den Schlussstein der Kirche anbringen. Einer der jüngsten Buben des Oratoriums dürfte diesen Stein auf das hohe Gerüst hinauftragen und dort festmachen. Don Bosco meinte, wie dieser Stein die neue Kirche zusammenhält, so ist Maria, die Helferin der Christen, der wahre Schlussstein des ganzen salesianischen Werkes. Don Bosco verbreitete die Maria-Hilf-Verehrung durch Wort und Schrift. Er verteilte Maria-Hilf-Medaillen und brachte im römischen Rituale den sogenannten Maria-Hilf-Segen zur Geltung, durch den er wunderbare Heilungen bewirkte. Die Maiandachten gestaltete er mit seinen Jugendlichen und Mitbrüdern besonders feierlich. Er schrieb keine theologischen Abhandlungen, sondern versuchte auf volkstümliche Art und Weise durch Berichte von Gebetserhörungen, Träumen und historischen Ereignissen das Vertrauen in die himmlische Helferin zu wecken und zu mehren. Er bezeichnete Maria als die Gründerin und Stütze seines Werkes und erklärte seinen Mitbrüdern und Jugendlichen: Maria ist unsere Beschützerin. Sie ist unsere Lehrmeisterin und unser aller Mutter. 1869 gründete Don Bosco die Vereinigung Marias der Helferin der Christen, kurz ADMA genannt. Ihr Ursprung steht in direkter Verbindung mit der Maria-Hilf-Basilika. Diese Vereinigung ist eine reine Gebetsgemeinschaft. Ihr Ziel ist, die Verehrung der Eucharistie und der Maria-Hilf-Bewegung zu fördern. Sie ist heute eine weltweite Vereinigung mit über 30.000 eingeschriebenen Mitgliedern. In ihrem Gründungsstatut schreibt Don Bosco: Nachdem ich das Maria-Hilf-Heiligtum erbaut hatte, wollte ich ein Jahr später an der Basilika die Vereinigung der Verehrer Marias, der Helferin, gründen, um die Verehrung der Jungfrau, die unter diesem Titel angerufen wurde, in der ganzen Welt zu verbreiten. Wir Christen müssen uns in diesen schwierigen Zeiten zusammentun. Wir müssen gemeinsam beten. Wenn viele Gutes tun, dann ermutigt uns das. 1872 hat Don Bosco zusammen mit der heiligen Maria Mazzarello die Ordensgemeinschaft der Don Bosco-Schwestern ins Leben gerufen, die offiziell Töchter Maria der Hilfe der Christen heißen und die sein soziales Jugendwerk für Mädchen fortführen. Sie gehören heute zu den größten weiblichen Ordensgemeinschaften der katholischen Kirche. Ebenso hatte die Vereinigung der Salesianischen Mitarbeiter, die er 1876 gründete, mit zahlreichen marianischen Privilegien von der Kirche ausstatten lassen. Ein sehr wirksames Mittel, um auf die Fürsprache Mariens besondere Gnadenerweise zu erhalten, war der von Don Bosco eigens verfasste Maria-Hilfsegen. Er hat durch diesen Segen unglaubliche Gebetserhörungen und Heilungen von Kranken erlangt. Dieser Segen wurde 1878 vom Papst Leo XIII. Approbiert. In den Salesianerhäusern und in den Niederlassungen der Don Bosco-Schwestern wird dieser Segen weltweit noch heute an jedem 24. des Monats, an jedem Maria-Hilf-Gedenktag gebetet. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das tiefste Geheimnis im Leben Don Boscos war seine innige Verbundenheit mit Gott und sein unbegrenztes Vertrauen in Maria, die Helferin der Christen. Als in den frühen Morgenstunden des 31. Januar 1888 starb, waren seine letzten Worte: Maria, Mutter Maria. In Situationen der Not und des Mangels ist die Gefahr immer am größten, sich vom Glauben an Jesus abzuwenden. Unser Vertrauen steht ihm gegenüber dann auf dem Prüfstand. Sich in schwierigen Lebenssituationen von Christus abzuwenden, ist eine lauernde Gefahr. Denn da tauchen dann Zweifel auf: Ist er wirklich da? Hilft er mir wirklich? Kann ich mich wirklich auf ihn verlassen? Die Mutter Jesus sagt auf der Hochzeit von Kana: Tut, was er euch sagt. Mitten in der Not zu tun, was Jesus sagt, ist die beste Hilfe, die Zeit der Not zu überstehen. Zeiten der Not und Zeiten des Mangels können nur in Treue zu unserem Glauben überstanden und bewältigt werden. Erst wenn wir tun, was er sagt, greift er ein und wendet unsere Not. Maria, die Mutter Jesu, wird auf der Hochzeit in Kana zum Bild der fürsorgenden und fürbittenden Mutter. Sie drängt ihren Sohn nicht in die Rolle eines Wundertäters, sondern sie stellt ihm alles anheim: Tut, was er euch sagt. In diesem Wort leuchtet auch die Größe der Mutter auf. So bleibt sie durch alle Jahrhunderte hindurch die große Helferin und Fürsprecherin. So bleibt sie die Mutter der Kirche. So bleibt sie die Mutter aller Menschen. Es gibt keine Not für uns Menschen, die zu groß ist. Wenn die Mutter Gottes und ihr göttlicher Sohn gegenwärtig sind, Kana zeigt uns das. Wer auf Maria vertraut, wird niemals enttäuscht, hat Don Bosco einmal gesagt. Und er sprach aus reicher Erfahrung. Setzen auch wir unser ganzes Vertrauen auf die Mutter Gottes. Zu allen Zeiten haben sich die Menschen an sie mit dem Ruf gewandt: O Maria, hilf! Dieser Hilferuf ist auch unser Gebet in dieser Zeit angesichts der vielfältigen Sorgen und Nöte, der Ängste und Zweifel, von denen wir heute bedrängt werden. Vertrauen wir uns ihr jeden Tag aufs Neue an mit dem kurzen, aber sehr wirksamen Gebet: Maria, Helferin der Christen, bitte für uns.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Sendereihe Spiritualität. Unser Thema: Don Bosco und die Maria-Hilf-Basilika in Turin. Es referiert Pater Dr. Weber aus Benedikt Beuern zugeschaltet. Vielen Dank, Pater Weber, für diese spannende Gründungsgeschichte der Maria-Hilf-Basilika. Leider bleibt uns jetzt keine Zeit mehr für Höreranrufe, aber ich möchte Ihnen auch noch ein paar Fragen stellen, ganz kurz noch, solange die Zeit bleibt. Und zwar das Erste, was mir eingefallen ist: Maria wird ja unter den verschiedensten Titeln angerufen. Mutter der Kirche, Mutter vom Guten Rat, Mutter der Immerwerdenden Hilfe, Trösterin der Betrübten, haben Sie ja auch aufgezählt. die Consolata Maria, Hilfe der Christen in unserem Fall. Was hat das für einen Sinn? Es ist doch eigentlich immer die gleiche Frau, die hier angerufen wird. Ist das nur poetische Ausschmückung sozusagen?
Ja, wir alle kennen ja die lauretanische Litanei, und in dieser lauretanischen Litanei, die auf Loreto in Italien zurückgeht, wird Maria unter 44 verschiedenen Titeln angerufen, unter anderem auch Helferin der Christen. Diese unterschiedlichen Titel, die ihr zum Teil aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament zukommen, aber auch aus der reichen Erfahrung der Gläubigen, die mit Maria eben große Gnaden erlangt haben, die durch Maria große Gnaden erlangt haben. Ich glaube, dass diese vielen unterschiedlichen Titel einfach zeigen, dass Maria in allen Lebenslagen und in allen unseren Situationen angerufen werden kann. Sie ist unser aller Mutter, nicht nur die Mutter der Katholiken oder der Christen, sondern sie gehört uns allen. Auch die Moslems verehren sie ja sehr, sehr groß. Sie ist eigentlich die größte Frau im Koran, die dort Erwähnung findet. Und ich kenne eine ganze Reihe muslimischer Leute, die also auch Maria verehren und anrufen. Und von daher glaube ich, dass diese unterschiedlichen Titel einfach die ganze Bandbreite aussagen, dass Maria in allen Lebenslagen angerufen werden kann.
Mhm. Gibt es auch bestimmte Zeiten, in denen ein Titel im Vordergrund steht? Also mir kommt da die Immaculata. Sie erwähnten 1854 das Dogma der unbefleckten Empfängnis. Und schon vorher, 1848, hat Don Bosco sein Patronat für sein Jugendwerk der Immaculata anvertraut. Mhm. Oder dann auch die Erscheinungen in Lourdes, das war ja dann nur 4 Jahre später, ja. 1858. Also gibt es eine bestimmte Zeit auch, wo das
mehr stimmt, oder weniger? Ja. Es gibt bestimmte Zeiten, in denen Maria unter besonderen Titeln angerufen werden möchte. Wir haben ja auch 1917 die Erscheinungen in Fatima, wo sie sich auch als Rosenkranzkönigin gezeigt hat. Und gerade das Rosenkranzgebet ist ja nicht nur im 20. Jahrhundert, sondern gerade in unserer Zeit eines der machtvollsten Gebete, die uns überhaupt geschenkt worden sind und die wir durch das Rosenkranzgebet können. Also sehr viele Hilfen und Gnaden herabgefleht werden. Und es gibt immer wieder auch unterschiedliche Zeiten, wie gesagt, unter denen sie dann unter den einzelnen Titeln angerufen wird. Es ist eigentlich schade, dass die schönste Aussage über Mariens in der lauretanischen Litanei, sage mal, noch nicht aufgenommen ist, nämlich Maria, Königin der Liebe. Das würde noch fehlen.
Das kommt vielleicht noch.
Ja.
Oh ja, schade, wir sind schon am Ende der Zeit angelangt. Ich hätte mich gerne noch weiters mit Ihnen unterhalten. Dankeschön, Pater Weber, für den sehr informativen Vortrag und für das kurze Gespräch jetzt noch. Mhm. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung nochmals anhören möchten, dann können Sie sich bei uns eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675120. 08323 9675120. Oder gehen Sie auf unsere Homepage www.horeb.org und laden sich die Sendung als Podcast herunter. Dankeschön fürs Zuhören. Zum Abschluss der Sendung erteilt uns Pater Weber den Maria-Hilfssegen, den nach Don Bosco, von dem wir ja auch in seinem Vortrag gehört haben. Ich darf mich an dieser Stelle schon von Ihnen verabschieden. Ihre Veronika Ruf. Bitte, Pater Weber.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Unter deinem Schutz und Schirm flehen wir, heilige Gottes Gebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern errette uns jederzeit aus allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, führe uns zu deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Maria, Helferin der Christen,
bitte für uns.
Herr, erhöre mein Gebet
und lass mein Rufen zu dir kommen.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast die selige Jungfrau Maria zur Mutter und Helferin der Christen bestellt. Stärke auf ihre Fürsprache die Kirche, damit sie alle Schwierigkeiten in Geduld erträgt und in Liebe überwindet. Und schenke uns allen, die wir uns in unseren Anliegen gläubig an die Helferin der Christen wenden, Gesundheit an Seele und Leib. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Der Herr segne und beschütze euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten, er sei euch gnädig. Er halte alles Unheil von euch fern, er schenke euch seinen Frieden. Auf die Fürsprache Marias, der Helferin der Christen, des heiligen Johannes Bosco, aller Engel und Heiligen, segne, beschütze und bewahre euch in seiner Liebe der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.